Ja. Bodensee ist schon übergeschwappt, ja. ist schon ja. über dem genau. Ufer drüber.
Ja.
Wir haben gehört, Süddeutschland, ganz Österreich, alles überschwemmt, überall die Flüsse, die Seen am Übergehen. Ist es noch Wetter oder ist das schon Klimawandel? Und genau darüber wollen wir heute sprechen mit dir.
Ja, kannst gleich sagen, ist Klimawandel, aber wir reden...
Spoiler!
Okay. Okay.
Ja, Spoiler Alert!
Okay, ihr könnt jetzt wieder abschalten, gell? Erledigt.
Ist alles gesagt. Ich
kann nicht zuhören.
Du hörst Pure Leben, dein Podcast für eine lebenswerte Zukunft. Pure steht für pflanzenbasiert, unverpackt, regional und ethisch fair. Heute mit Andreas Jäger.
Willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast. Heute haben wir mal wieder den Andreas Jäger bei uns im Studio. Was heißt hier wieder? Naja, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, in Folge 43 war der Andreas schon mal bei uns. Da allerdings nur zu hören, jetzt auch zu sehen, mit Gesicht.
Wahnsinn, das hättest du mir vorher sagen müssen. Schau, wie ich ausschaue, komplett ungeschminkt.
Ja, furchtbar.
Kein Mensch sagt mir, dass da plötzlich solche Kameras stehen.
Na, grauenvoll, grauenvoll.
Na toll, ihr entwickelt euch ja unglaublich, also ja, bei euch ja raketenmäßig geht das ab.
Ja, danke.
Das ist ja Wahnsinn, die Technik. Ich bin wirklich hoch beeindruckt.
Das freut uns. Wenn Andreas das sagt,
ja.
dann ist es, glaube ich, schon
ja,
cool.
Ja, es ist ja. nicht mein erstes Podcast-Studio und Fernsehstudio ja. und so, das kann sich ja sehen lassen.
Das ist Erfahrung, ja.
Da wird Geld verbrannt. Ja. Ja,
so sieht's aus. Wenn es Martin im Team ist, dann hat man keine Chance, da kommen die Technik-Sachen.
Ja, er ist also ein totaler Perfektionist, ja, ja. aber das braucht man.
Mhm.
Du brauchst immer auch einen Perfektionisten oder eine Perfektionistin. Das brauchst du. Das ist ganz wichtig.
Bei uns ist das Problem, wir sind beide PerfektionistInnen.
Ja.
Er auf dem technischen Gebiet, ich dann so bei lauter anderen Sachen noch.
Ja, aber das würdest du ja dann ergänzen. Das ergänzt sie dann.
Irgendwo schon, es gibt ja Überschneidungen. Ja?
Genau, nur irgendwer muss dann halt auch so dieses... Mhm. Jetzt reicht's mal. Passt schon.
Ja, 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 ja.
Genau.
Dieser Punkt, diesen Punkt zu erwischen, wo man sagt, so, jetzt ist genug, nicht noch besser vorbereitet,
genau.
bringt's nicht.
80-20.
Jetzt müssen wir langsam locker werden.
So genau. ist es.
Und das ist auch das Geheimnis, wenn du dann da bist, alles wegschmeißen und einfach anfangen.
Genau, genau. Und das lernen wir jetzt gerade.
Halt irgendwann mal
lernen. Ich hab das schon voll drauf.
Wir müssen halt mal einen Punkt haben, wo man dann die Technik klar hat und wenn man dann sich immer wieder verlocken lässt von neuen Dingen, das ist halt immer das Problem, dass man dann denkt, ah, das könnte man noch besser machen. Und das und dann müssen wir wieder zurück und wieder vor.
Es ist so, da ist Coca-Cola gute Hilfe, weil die Flasche ist eindeutig noch super erkennbar als Cola-Flasche, aber natürlich hat man das sukzessive, die Form der Flasche, alles immer wieder den Zeitgeist angepasst, aber im Großen und Ganzen ist es die Cola-Flasche.
So
das sollte auch da so sein.
Ja. Das
soll sein.
Das war das letzte Mal, dass man für das Unternehmen jetzt Werbung
macht. Entschuldigung.
Das ist mit sich peinlich.
Aber das war jetzt keine Werbung.
Es ist eine Ikone. Und deswegen aber diese Flasche. Ne? Und das ist schon ein schönes Beispiel, wie man es eigentlich machen muss. Ja? Man muss irgendwann mal hinsetzen und dann kann man schon fein ein bisschen, aber was Grobes ändern sollte man vielleicht nicht mehr.
Genau. Ja, das stimmt. Aber wir reden heute nicht über Coca-Cola, da hast du absolut recht.
Ja, nein.
Sondern wir reden heute über Themen, die dir einfach, ne, die dir entsprechen.
Ja.
Der Andreas Jäger nennt sich ja unter anderem auch Klimajäger.
Ja.
Warum denn, Andreas? Warum denn?
Weil ich schon vor langer Zeit das Klima für mich entdeckt habe, auch als Thema, aber das hat sich jetzt so in den Vordergrund gedrängt, dass ich eigentlich 80-90% meines beruflichen Tuns nur noch für als Klimajäger unterwegs bin.
Mhm.
Sei es jetzt, um Vorträge zu halten über Klimawandel, aber genauso auch Veranstaltungen zu moderieren, Diskussionen zu leiten, die dann auch am Ende sehr oft was mit Klima zu tun haben.
Mhm.
Das System, die Leute haben es ja schon, die können das ja nicht mehr hören. Aber es ist so, man sieht es ja aktuell wieder, es sorgt dafür, dass du wirst mich nicht vergessen, sagt das Klima. Nein, ich mag dich nicht mehr anschauen. Komm, da bin ich.
Hallo.
So macht's, ja.
Ja. Ja.
Also es macht nämlich gerade wirklich so. Drum haben wir auch gesagt, müssen wir heute über genau dieses Thema sprechen.
Ja, draußen regnet es.
Genau. Ja. Durchgehend.
Ja.
Bodensee ist schon übergeschwappt, ist schon über dem Ufer drüber.
Ja.
Wir haben gehört, Süddeutschland, ganz Österreich, alles überschwemmt, überall die Flüsse, die Seen am Übergehen.
Ja.
Leute sind schon gestorben dabei, auch leider. Klar werden auch Existenzen vernichtet. Und da schaut man zu und denkt sich, sag mal, was ist das? Noch Wetter oder ist das schon Klimawandel? Und genau darüber wollen wir heute sprechen mit dir.
Ja, kannst gleich sagen, ist Klimawandel, aber wir reden...
Spoiler!
Okay.
Ja, Spoiler Alert!
Okay, ihr könnt jetzt wieder abschalten, gell? Erledigt.
Ist erledigt.
Alles gesagt.
Du kannst nicht zuhören. Tut dir nur weh.
Ja, wir versuchen ja immer, Leute, dass es nicht zu sehr weh tut, dass wir die Themen, wie ihr es jetzt schon merkt, so ein bisschen mit Humor, Galgenhumor noch irgendwie rüberzubringen. Genau, also alles gut. Aber es ist halt trotzdem wichtig, die Argumente an der Hand zu haben. Deswegen, da sind wir schon beim Punkt, wieso haben wir denn den Andreas schon wieder eingeladen? Naja, den werden wir noch ein paar Mal öfter einladen, weil wir mit ihm eine Reihe machen werden.
Ja.
Mhm. Und wollen wir Mythen aufklären. Also man kennt es so von der Familienfeier, vom Stammtisch, vom Gespräch im Büro in der Mittagspause. Da kommen immer wieder mal Mythen auf den Tisch, wo man sich denkt, warte mal, ich glaube nicht, dass das stimmt, aber es klingt verdammt richtig. Und da wollen wir ein paar immer wieder sammeln. Also wenn ihr welche hört mal, gell, schickt sie uns sehr gerne zu oder postet sie einfach irgendwo drunter, wo ihr gerade dabei seid, dass wir die aufrollen können. Weil es ist wichtig, diese Aufklärung zu machen, dass das nicht immer nur die Medien machen müssen, sondern dass wir persönlich das auch machen können. Beim Stammtisch, in der Familie, wo auch immer. Weil, ja, wie der Andreas schon gesagt hat, es ist leider ein wichtiges Thema, das uns leider noch eine Weile beschäftigen wird und wo wir leider ein bisschen Expertise brauchen, um gemeinsam da rauszukommen.
Ja, weil es sind ja nicht immer so diese 0815 Verschwörungstheorien, die man ganz leicht entkräften kann, sondern das geht ja teilweise richtig in die Tiefe.
Ja.
Und ich habe auch schon Dinge gehört, wo ich mir denke, kann das sein? Warum messen die beispielsweise den CO2-Gehalt da in der Nähe von einem Vulkan oder so?
Solche
Dinge, wo man sich dann selber...
Da hat keiner gesagt, dass der schon seit Jahrtausenden erloschen ist. Aber es ist tatsächlich ein alter Vulkan.
Genau. Solche Dinge, die werden wir da auf der Spur gehen. Ja,
ja, ja. Ja. Nein, da gibt es... Und es ist tatsächlich so, es gibt immer wieder Dinge, wo die wirklich Nüsse sind, also wo ich genau weiß... Da muss ich jetzt schneller selber noch einmal nachschauen. Mittlerweile nicht mehr, ich kenne schon alle Einwände. Aber es ist, teilweise geht es ziemlich in die Tiefe.
Mhm. Ja.
Und es sind dann oft Sachen, die man sich zum Beispiel, ich sage jetzt 1990, gefragt hat, wieso läuft da die Temperatur vor und erst 1000 Jahre später kommt das CO2 nach, also ist es doch nicht, ja.
Mhm.
Und die man dann natürlich, und dann die Frage, da ist tatsächlich ein Gap dazwischen, was machen wir da? Und dann schaut man sich das an und dann gibt es sehr schnell sehr, sehr gute Erklärungen, die das ganz, ganz logisch machen, wenn man das dann versteht. Und aber, also den Prozess hat die Wissenschaft schon gemacht, aber das ist bei den Leuten noch nicht durch. Die lesen, im Internet finden sie irgendwas, die finden wirklich aus 1990 eine Arbeit, wo das genau aufgeworfen wird, und warum ist das so? Und sagen sie, schau, das hat sie noch gar nicht geklärt, dabei sind in der Zwischenzeit 30 Jahre vergangen oder 34 und wir wissen sehr wohl, wie es genau funktioniert. Und das ist eigentlich die Arbeit, wo ich mich sehe.
Also das ist sehr wichtig.
Diese Kommunikation runterzubringen.
Ja,
das ist ganz wichtig, eben Wissenschaft
alle das verstehen,
verständlich
man verstehen.
Machen. Ja. Aber ich glaube, das ist auch gleich ein Punkt, den ich noch gern vorwegschieben würde. Wissenschaft, die widersprechen sich ja eh ständig. Das hat man ja bei Corona schon gesehen, haben sie gesagt, so gehört's. Und plötzlich ein paar Monate später hat man alles wieder verworfen. Das heißt, die lügen ja alle nur oder die kennen sich ja eh auch nicht aus.
Danke, dass du sagst. Das ist ein schönes Beispiel, weil Corona war ja tatsächlich sowas wie ein Blindflug. Also da hast du, jetzt ist es plötzlich da, keine Ahnung, aus Wuhan jetzt, aus dem Labor oder aus dem Nass, wie heißt das,
Wet Market.
Genau. Ja, also es war tatsächlich ein Blindflug zum ersten Mal so eine Situation und so globalisierte Lage und so eine Pandemie und das, also dass man, es war, man hat dann einfach auf die Grundlage von dem, was man jetzt weiß, anders kann ich es nicht machen, was ich bis jetzt weiß, Entscheidungen getroffen, da waren gute und schlechte dabei.
Klar.
Ja, mehr als genug, ganz klar. Und der große Unterschied zum Klimawandel ist, dass es kein Blindflug ist. Es ist kein Blindflug.
Mhm.
Dass jetzt die Überschwemmungen mehr werden, genauso wie die Trockenzeiten, das sagen wir schon seit 30 Jahren. Wenn jetzt irgendein Politiker sagt, das hat man nicht kommen sehen, dann tut er mir echt leid.
Eben.
Aber er hat seinen Job nicht gemacht, weil als Politiker...
Söder.
Ja, ich hätte es nur, weißt, wir predigen das schon. Ich kann dir wirklich viele Unterlagen zeigen, wo man sagen, na, das liegt in der Natur der Sache, dass wir mehr Niederschläge kriegen. Wenn es regnet, dass es dann mehr regnet. Und gleichzeitig aber mehr trocken, also so kompliziert.
Ja, zu dem kommen wir.
Ich will nicht zu viel, jetzt schon wieder gespoilert. Wir müssen sofort rausschneiden.
Es ist ja unfassbar hier.
Unfassbar.
Das gibt's
keine Disziplin.
Absolut nicht.
Ja, aber das ist genau der Punkt, oder? Dann stellt sich an Markus Söder Ministerpräsident von Bayern dahin und es ist eigentlich ein Mensch, oder? Da wird man sagen, da muss man ja vertrauen, der Politik muss man ja irgendwie vertrauen, das sind ja irgendwie, die stehen ja irgendwie so da über uns und müssen uns da irgendwie vertreten und irgendwie schauen, dass das für uns die richtige Politik gemacht wird. Und dann stellt er sich ernsthaft mit seinen Gummistiefeln ins Hochwasser und sagt, ja Mensch, das haben wir ja echt nicht kommen sehen, das ist ja jetzt wirklich, das ist ja jetzt überraschend, dass da jetzt überall Wasser rauskommt. Ja, das kann es ja wirklich nicht sein. Und da ist er nicht der Einzige. Entschuldigung, dass ich jetzt wieder ein Deutschlandbeispiel nehme, aber ich liebe einfach die AfD. Die bringt immer so schöne Steilvorlagen. Mhm. Stellt sich eine Beatrix von Storch hin und sagt, ich glaube an Gott und nicht an den Klimawandel. Ja, passt. Ja, super. Ja, dann red doch mal mit Gott und klär das mal.
Also der Klimawandel ist der Unterschied. An Gott kann man glauben, aber der Klimawandel ist Wissen. Das hat mit Glauben wirklich nichts zu tun. Wirklich gar nichts. Ja. Ich könnte jetzt wirklich sehr viele, sehr plausible Grafiken, Daten euch zeigen, wo man sieht, na, das ist einfach, wir fahren seit 40 Jahren, speziell seit den 80ern, auf einem wirklich steilen Kurs nach oben, temperaturmäßig, und es tut sie was. Ja. Also das ist, hat nichts mit Glauben zu tun. Mhm. Es gibt auch keinen Zweifel in der Wissenschaft. Mhm. Es gibt keinen Zweifel in der Wissenschaft, dass wir gerade mitten in einem menschgemachten Klimawandel sind.
Mhm. Ja.
Das ist der Punkt. Ist so. Und dann gibt es aber immer noch so, ja, soll es AfD oder irgendwie jemand sein, die das bezweifeln? Mm. Und dann glaubt man, da gibt es aber schon Leute, die zweifeln offen. Na, aber das ist ja in der Natur der Sache. Der muss ja zweifeln, damit er genau die Leute kriegt als Wähler. Also die haben den Kopf in den Sand stecken. Das ist auch menschlich, den Kopf in den Sand zu stecken. Ja, das ist kein Vorwurf. Es ist einfach menschlich. Aber damit Kapital zu machen, das ist niederträchtig.
Ja.
Das ist niederträchtig.
Ja. Ja.
Das ist das Problem.
Ja. Genau, also ist das noch Wetter oder ist das schon Klimawandel? Du hast schon gesagt, Spoiler, Klimawandel.
Ja.
Aber wie kann man denn das jetzt beantworten? Also was jetzt noch normales Wetter ist oder was schon Klimawandel ist? Also gerade noch kurz vorweg, umgangssprachlich sagt man ja oft, Wetter und Klima sind irgendwie, also es wird so gleichbedeutend behandelt. Wo ist der Unterschied jetzt mal ganz klar und deutlich zwischen Wetter und Klima?
Ist eine ganz klare Definition. Wetter ist das, was jetzt gerade stattfindet, wenn es draußen ein bisschen nieselt und ein bisschen kühler ist, weil wir Schafskälte haben, das ist Wetter. Witterung ist das, was wir über einen längeren Zeitraum erleben, eine Woche, 14 Tage. Wir haben jetzt eine so diese feucht-kühle Witterung, weil wir mitten in der Schafskälte sind. Und Klima ist das, was sich sozusagen bei diesen einzelnen sekündlich gemessenen Wetterdaten aus 30 Jahren mindestens, ja, das ist so das Minimum, wo man sagt, ich muss schon 30 Jahre messen und dann mache ich eine Mitteltemperatur vom Juni so und so in Vorarlberg und dann sieht man, was das Klimamittel ist. Das ist Klima. Klima ist gemitteltes Wetter über lange Zeit. Mhm. Und das sagt sehr viel, aber auch sehr wenig. Wir haben zum Beispiel im Mittel, in Mitteleuropa, wo wir leben, haben wir eine Westströmung. Also es kommt vom Atlantik rein, so wie jetzt kommt die feuchte Luft vom Atlantik und bringt Regen. Also der Wind weht von West nach Osten. Mhm. Ja? Zu Zeiten Tschernobyls, wie das in die Luft gegangen ist in den 80ern, der Reaktor, der steht da in der Ukraine im Osten, hatten wir halt gerade eine Phase, wo wir einen Ostwind hatten.
Oh shit.
Und dann hat es uns den ganzen radioaktiven Müll, also diese radioaktive Wolke, ist dann von Tschernobyl gegen jede Vernunft doch rübergekommen, aber das ist halt ein Mittelwert. Ja. Mhm. Wenn ich kann jetzt da im Mittel haben wir vielleicht an so einem Junitag 25 Grad, es kann aber trotzdem sein 10 Grad oder auch 35 Grad. Das ist einfach locker drin. Mhm. Das heißt, der Mittelwert ist immer so, man kann sich dann festhalten, es kommt dann auch auf Streuung drauf an, wir kennen das, ne? Wie stark streut der Mittelwert, ist auch noch wichtig. Und der streut beim Wetter sehr stark.
Magst du gerade das mit der Streuung nochmal erklären?
Ja, also es gibt ja manchmal hast du einen Mittelwert und die meisten, also du hast ganz viele Werte. Sagen wir so, die durchschnittliche Größe einer Frau ist im Moment bei, keine Ahnung, wo sind wir, bei 1,70?
Ich glaube auch, ja.
Ja, sagen wir so bei 1,70. Mhm. Und das heißt aber nicht, dass alle Frauen 1,70 sind, ja nicht. Streuung wäre, wenn es alle Frauen sind zwischen 1,68 und 1,72. Mhm. Dann wäre das ganz eng beim Mittelwert. Mhm. Dann wäre das eine ganz steile Kurve.
Ja.
Ganz steile Kurve. Aber die Kurve ist in Wirklichkeit breiter.
Mhm.
Das heißt, es gibt noch genug Frauen, die sind 1,60 und es gibt aber genug Frauen, die sind, und es gibt aber genug Frauen, die sind 1,80 oder 1,85.
Oder 2 Meter.
Das ist die Streuung. Aber die Streuung ist jetzt zum Beispiel nicht, es gibt nicht sehr viele Frauen, die 1,30 haben und solche, die 2,30 haben. Ja, also das ist die Streuung.
Mhm.
Das ist die Streuung. Und die ist beim Wetter relativ weit. Also du kannst einmal, trotz Klimawandel, trotz im Mittel wirklich viel wärmeren Klima kannst du einfach mal ganz kalte Witterung haben.
Mhm.
So wie jetzt, wobei es gar nicht so kalt ist. Es ist vor allem nur nass. Ja. Und das ist der Klimawandel.
Okay.
Das können wir dann auch noch drauf hin. Ja, ja.
Okay. Da bin ich schon sehr gespannt.
Also Streuung, so diese das ist ganz, ganz wichtig. Also wo liegen zwei Drittel, das ist die Gaußsche Glockenkurve, wie man sich das erinnern kann. Ja. Wo liegen zwei Drittel sozusagen der Messwerte?
Mhm.
Das ist eine ganz, ganz eine wichtige Geschichte, auch beim Klima. Und beim Wetter habe ich sozusagen so eine Kurve, da ist der Mittelwert und die anderen Werte sind kühler oder sie sind wärmer.
Mhm.
Und wenn ich jetzt dieses Ding da, dieses Gebilde da, nach Richtung wärmer verschiebe, okay, ich mache es wärmer,
alles gemeinsam,
dann heißt, ich habe trotzdem noch kalte, nur sind die unwahrscheinlicher.
Aha.
Und ich habe heiße und die werden unwahrscheinlicher und die heißen werden heißer, unwahrscheinlicher, dass es so heiß ist.
Okay.
Und das ist genauso aus meinem Leben. Also früher gab es Sommer in, keine Ahnung, im Allgäu, ohne Tage mit 30 Grad.
Krass.
Das war kein Problem.
Kennt man nicht mehr.
Bei 25 Grad war das Ding, jetzt aber es gibt keinen Sommer mehr im Allgäu, wo es nicht an einem Tag irgendwann einmal 30 Grad hat. Das ist der Punkt. Das ist der Unterschied. Also die Wahrscheinlichkeit war, früher konntest du auch 30 Grad haben, aber es war nicht so sicher, dass du es jeden Sommer schaffst.
Ja.
Und jetzt ist es sehr
unwahrscheinlich. Also es
kann auch passieren, aber. Auf das kannst du fast wetten, dass es ausgeht.
Jetzt nochmal zu diesen Unwettern. Also bei der Temperatur gibt es ja so eine Kurve, wo man eindeutig sieht, es geht aufwärts mit der Temperatur weltweit.
Ja.
Wie ist denn das bei den Unwettern? Gibt es da beispielsweise für Europa, für Österreich Aufzeichnungen, dass man sagt, die Unwetter werden immer mehr? Oder,
natürlich.
Oder gibt's da,
Ja, es gibt sogar. Wir haben, du musst es so vorstellen, wir haben jetzt ungefähr 2 Grad wie vor mehr als vor 150 Jahren in Österreich im Mittel. 2 Grad mehr. Und pro Grad kann die Luft 7% mehr Wasserdampf aufnehmen. Okay? Das heißt, bei 2 Grad sind es 14% mehr Wasserdampf. Das heißt, es muss auch im Mittel dann 14% mehr regnen.
Mhm.
Und tatsächlich tut es das. Wenn man sich die Regenmengen anschaut, sind es wirklich, die Regenmengen haben sie in Summe um 14% erhöht. Aber vor allem, sie kommen mehr auf einmal runter. Also ich habe signifikant, also du hast Regentage, wo es eben viel regnet, wo wir es an Starkregen haben, 40 Liter oder mehr in 24 Stunden. Ja. Solche Tage und Tage, wo es ein bisschen nieselt und nichts passiert.
Mhm.
Und diese Tage, wo es wenig ist, ein paar Millimeter nur regnet, die sind seltener geworden. Und dafür sind die Tage, wo es Starkregen gibt, die sind häufiger geworden.
Okay.
Also es hat sich diese Verteilung, das Ganze kommt jetzt gepackt, mehr runter.
Mhm.
Und dafür wieder eine dazwischen längere Trockenzeit.
Kann man sich das irgendwo ansehen, wo es jetzt Überschwemmungen gibt oder die Aufzeichnung der Überschwemmungen vom 20. Jahrhundert, vom 21. Jahrhundert, gibt es da Listen oder Kurven oder wer es auch immer, Murenabgänge, dass man das sieht, was da passiert?
Also das gibt es. Also es gibt zum Beispiel Bodenseepegel, habe ich gestern geschaut. Ja, der ist ja ungefähr bei 392 Meter, ist er quasi auf Null, sagt man, das ist sozusagen der Nullpegel.
Mhm.
Und wenn man liest, dass es 513 Zentimeter hat,
dann
ist es sozusagen über diesen 392, irgendwas, ist es dann diese 5,13 Meter drüber. Und, und da gibt es jetzt zum Beispiel, du musst nur gehen auf die Landesregierung, findest sofort Hochwasserpegel, Bodensee, findest sofort, habe ich gefunden, mit einer Eingabe ist es sofort da gewesen. Und dann siehst du die Aufzeichnungen vom Bodenseepegel und dann siehst du 3 Kurven, du siehst 4 Kurven, du siehst die Kurve, wo der niedrigste Wasserstand von Monat zu Monat, der möglich ist, der maximale, der bis jetzt aufgezeichnet wurde, die mittlere Kurve und das aktuelle. Und dann siehst du ganz klar zum Beispiel, was bedeutet 513, wir sind sozusagen im Moment bei einer 10-Jährlichkeit drin. Du hast dann immer so Jährlichkeiten. Wie wahrscheinlich ist so viel Hochwasser im Bodensee? Aha, das kommt, 5,13 Meter kommt im Schnitt alle 10 Jahre vor. Also das, was wir jetzt erleben am Bodensee, ist kein katastrophales Ereignis.
Okay.
Es ist eine Geschichte, kommt alle 10 Jahre vor.
Ja.
Wenn jetzt da noch der Bodenseewasserspiegel noch steigt, sagen wir mal, um 20, 30 Zentimeter sind wir schnell in einem 30-jährlichen Ereignis und so geht es weiter.
Mhm.
Also so kannst du das, kann jeder sich einen Eindruck machen, wie schlimm ist eigentlich wirklich. Ja? Also
super.
Das, was wir jetzt haben, hatten wir natürlich alles schon einmal.
Klar.
Das, was wir jetzt gerade haben.
Das kommt ja immer die Meldung. Das gab es ja früher schon. Es gab ja früher schon so Unwetter.
Ja.
Der Bodensee ist 1999 ja schon über...
Ja.
Genau, nur wo ist jetzt der Unterschied, wenn es das eh schon gab? Dann heißt das, das ist nicht schlimm oder was bedeutet das?
Ja, der Unterschied ist, dass dieses eh schon gab, immer häufiger kommt.
Mhm. Ja.
Dass wir Hochwasser, also jetzt ist der Bodensee angesprungen heuer, hat eine ziemlich gute Jährlichkeit oder halt eher gute Jährlichkeit, also relativ was Außergewöhnliches. Aber vergangenes Jahr der Rhein im Sommer, das war ungefähr 60 Jährlichkeit, alle 60 Jahre, und der Sommer davor 100. Ein 100-jährliches Hochwasser. Das heißt, diese Jährlichkeiten sind nichts mehr wert.
Okay.
Also was früher alle 100 Jahre kommen ist, kommt vielleicht jetzt alle 20 Jahre.
Okay.
Das ist, also das hat sich schon, also an diesen, und du hast hydrologisch von vielen, von allen größeren Flüssen in Österreich solche Ganglinien, wo du seit 100 Jahren das misst.
Genau.
Und das ist die Beantwortung deiner Frage, lieber Martin. Da siehst du ganz genau, wie extrem ist das jetzt und wie oft kommen diese Dinge, dann siehst du, es tut sie was.
Mhm. Und wenn man sich diese Pegel ansieht, dann das kann man ja dann sozusagen auch mit den Niederschlägen abgleichen. Dass man sagt, da waren davor viele Niederschläge und
das hat ja zum Beispiel 2002 bei diesem Hochwasser haben wir das Problem gehabt, dass das hydrologische Modell, also das sozusagen, was die Flüsse bringen, das ist die Hydrologie, und das meteorologische Modell nicht gekoppelt waren. Mhm. Weil was der Fluss, also wenn der Alpenrhein, wo wir sind, da, wo wir jetzt in Vorarlberg sind, wenn der viel Wasser liefert, das hat mit dem Regen in Vorarlberg nicht so viel zu tun. Mhm. Schon auch natürlich, genau, weil die Bregenzer Ach und da geht schon das eine oder andere rein in den Rhein da. Aber das Einzugsgebiet ist eigentlich weiter oben, Richtung Schweiz. Wenn es dort, es kann bei uns theoretisch trocken sein, aber wenn es dort großflächig schüttet und bei uns wenig ist, dann kommt der Schwall her. Also du musst immer, das macht es ein bisschen komplizierter. Du musst dieses Regenmodell, wo du ausrechnest, wo an welchem Quadratmeter wie viel Regen kommt, musst du koppeln mit diesem Abflussmodell, weil du die wissen ganz genau, aus diesem Bereich, aber auf dem Quadratmeter genau, fließt alles zusammen. Das kann alles, was da fließt, was abfließt, was nicht versickert, was abfließt, fließt am Ende in den Rhein. Mhm. Das haben die Hydrologen, diese Modelle. Und das musst du koppeln und dann...
Genau, das summiert dann sich dann im See, im Bodensee natürlich.
Und am Ende summiert sich im Bodensee. Jetzt kannst du theoretisch ein Hochwasser, wenn der Bodensee wenig Wasser hat, kann der Rhein ein Jahrhundert-Hochwasser führen, aber der Bodensee natürlich nicht. Mhm. Weil der ist so ein großes, eine große Badewanne, die ist ganz träge.
Der sagt,
passt schon, ich habe gerade so wenig.
Ja.
Aber der Rhein ist da viel empfindlicher. Oder ein kleiner Bach ist, der Rhein spürt es gar nicht, aber ein kleiner Bach, ein lokales Gewitter und es spült alles runter.
Ja.
Und der wird reißend. Also das sind diese Sachen, die unglaublich spannend sind, unter uns gesagt.
Aber da kommen wir gleich schon zum Mythos Nummer 2. Also Mythos Nummer 1 war, Starkregen und so weiter gibt's ja, haben wir ja eh schon oft gehabt, also ist schon nicht so schlimm. Und Mythos Nummer 2, extreme Wetterereignisse wie Überschwemmungen sind ja eh nur lokal und haben ja nichts mit globalen Veränderungen unbedingt zu tun. Weil wenn es hier schifft, gibt es hier viel Wasser, wie du gerade erklärt hast.
Ja.
Also was hat das jetzt mit global zu tun?
Mit global zu tun merkt man, dass das Ganze, also die Flieger zum Beispiel merken es, also im Flugverkehr merkt man, dass das holpriger geworden ist.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Ihr müsst euch das so vorstellen, wie wenn du einen Kochtopf mit Wasser, du bringst es zum Kochen, ja? Dann fangen so kleine Blasen an. Und wenn du dann mit dem Heizen zurückgehst, dann blubbert es halt so kleine Blasen. Wenn du sagst, nee, jetzt machen wir einen richtigen Spaß und du lässt Volldampf, Strom, also Wärme rein, da werden die Blasen immer größer und irgendwann, wenn das Gefäß ziemlich voll ist, spritzt sogar das Wasser raus.
Mhm.
Und das ist der Zustand, den wir jetzt haben. Also Wolken sind immer Vertikalbewegung, da steigen Warmluftblasen, wie diese Luftblasen im Kochtopf, steigen Warmluftblasen auf. Ja?
Mhm.
Und je größer diese Warmluftblasen sind, umso größer ist die Wolke und umso schneller steigt sie auch auf.
Mhm.
Ja, also je wärmer ich das unten mache, je mehr ich unten heiz, umso mehr steigt es auf. Und das, was wir jetzt haben, ist sozusagen, dass wir von diesem, wir lassen es ein bisschen kochen, wir lassen es jetzt einfach mehr kochen, umgestellt haben. Das heißt, das Wasser blubbert viel stärker. Und das merken natürlich auch das merkt man im Flugverkehr, dass das einfach bumpier ist.
Also krass.
Ja. Okay. Und dementsprechend auch die Gewitterzellen, die wissen jetzt schon, die Gewitterzellen sind höher als früher.
Mhm.
Also wenn die schießen ja nach oben und bei uns sind sie früher, keine Ahnung, auf 10 Kilometer gekommen und dann war irgendwie die Tropopause da und das hat gebremst und dann in Polen war es mehr und jetzt schießen die 1-2 Kilometer höher angeblich. Also da gibt es schon Untersuchungen.
Ja. Zwei Nachfragen. Was ist die Tropopause?
Ach so.
Ist das ein leckeres Pausengetränk für die Mittagspause in der Schule?
Ich werf da Sachen rein. Danke.
Ich weiß es natürlich. Ich bin ja.
Nein. Aber es ist, muss man schon. Die Atmosphäre ist von der Temperatur her geschichtet. Also gibt es eine Temperaturschichtung. Und ich habe sozusagen die Tropopause ist die Das ist eigentlich der Wetterteil der Atmosphäre, der dieser Konvektion ausgesetzt ist. Mhm. Also bis
Konvektion?
Konvektion ist Aufsteigen von diesen Luft, von diesen Warmluftblasen. In dieser Tropopause, also diesen untersten circa 10 Kilometer, nimmt die Temperatur mit der Höhe ab. Mhm. Dann, also in der Troposphäre, wo wir leben, wo wir atmen, das ist die Troposphäre, nimmt die Temperatur ab bis etwa 10 Kilometer, dann bleibt sie gleich, das ist die Tropopause, wo die Temperatur quasi...
Deswegen Pause.
Ja, wo es quasi pausiert und es ist gleich kalt und dann nimmt sie wieder zu in der Stratosphäre.
Ah,
ja, das ist lustig, gell? Ja, und das hat sich, und dieses oben, wenn da oben die Stratosphäre kalt drauf sitzt, ist wie ein Deckel. Da kommt die warme Luft immer weiter, weil oben ist. Ja, das ist wie ein Deckel. Und mittlerweile, jetzt ist da unten mehr Power da und das Ganze, und die erstreckt sich jetzt einfach weiter. Die Tropopause ist höher geworden, weil wir durch den Treibhauseffekt.
Ach krass.
Ja, und deswegen sind die Gewittertürme mächtiger.
Ach krass.
Ja.
Und wer sich jetzt gerade ein bisschen erinnert, also ich weiß nicht, vielleicht haben das ein paar von euch in der Schule gehabt, wer das nicht in der Schule hatte, bitte drunter kommentieren. Da wissen wir dann schon, was wir der Politik sagen müssen, was dann da in die Schuldinger rein muss. Ja. Weil das ist wichtig zu wissen.
Mhm. Mhm. Aber du hast
ja genau, ich wollte sagen, es gab ja vor kurzem der Fall, dass eine Auermaschine stark beschädigt wurde durch Hagel. Mhm. Also da stand dann bei der Headline Hagel wie ein Maschinengewehrfeuer. Und die also wenn man sich die Bilder ansieht, das ist echt Wahnsinn, wie die Maschine zerstört wurde.
Ja, ja.
Die wollte
die Schnauze komplett demoliert, gell?
Speichert landen. Und Zitat, generell würden durch den Klimawandel starke Gewitter und Turbulenzen in der Luftfahrt immer häufiger, extremer und unvorhersehbarer auftreten. Und das hat zuletzt etwa... gab es auch einen Vorfall bei der Singapore Airline, bei dem sogar ein Passagier verstarb und 30 verletzt wurden.
Ja, und, das sind die Turbulenzen.
Ja, und kann man das wirklich dann nicht mehr so vorhersagen? Die haben ja dann Radarwarnsysteme, Wetterwarnsysteme, aber anscheinend sind die dann so extrem oder so schnell,
Das Problem ist, es geht dann auch, diese Gewitter schießen nicht nur höher herauf, sie sind generell dann breiter.
Okay.
Und dann wird es halt immer schwer. Du bist halt doch mit 600-700 Stundenkilometer unterwegs mit dem Flugzeug.
Ja.
Und die steigen dann relativ schnell in die Höhe. Also im konkreten Fall musste es irgendwo in der Steiermark, der Gewitter in der Obersteiermark oder so, der Gewittertürme, und es waren vielleicht 2-3 nebeneinander. Wird jetzt untersucht, hätte er ausweichen können oder nicht, darum geht's. Weil die sieht er natürlich im Radar, aber unter Umständen kommt es so schnell und auch das Ausweichen braucht Zeit, wenn das Ding groß ist. Und das hat er anscheinend nicht mehr geschafft. Das wird jetzt gerade untersucht, ob das jetzt quasi ein Pilotenfehler ist oder einfach in der Natur der Sache liegt.
Krass.
Ja. Und das müssen mächtige Gewitter gewesen sein, weil deswegen haben wir ja die Überschwemmungen in der Steiermark.
Genau.
Und im Burgenland. Ja. Mhm. Also das passt alles zusammen. Also ich habe schon stark die Vermutung, dass der Pilot einfach nichts machen hat können oder die Pilotin. Aber das, wie gesagt, das wird untersucht. Aber das habe ich damit gemeint mit dem Kochtopf. Jetzt sind die Blasen wirklich größer und heftiger.
Mhm.
Und die Singapore Airlines, die beobachten es schon länger in den Tropen, dass sie halt einfach dass wie gesagt, bumpier ist, dass das öfter, es gibt auch sowas wie Clear Air Turbulence, also wo du sozusagen diese Warmluftblasen hast, wo sich aber keine Wolken bilden, weil die Luft noch warm genug ist, bilden sich, aber das ist trotzdem eine Blase.
Mhm.
Und das ist dann, wenn sie dir sagen, du tust die bitte anschnallen, es wird bumpy.
Ja.
Und
okay.
Du hast in einem Gewitter, das ist auch noch ganz wichtig, in einem Gewitter, du hast einen Gewitterturm, der wächst nach oben, da schießt Luft mit bis zu 200 Stundenkilometer nach oben.
Ach, so schnell
ist das? Wahnsinn. Ui. Ja, sonst könnten nicht solche Hagelkörner entstehen.
Aha, ja klar. Ja, wow.
Ja, das ist brutal. So, aber wenn das nach oben steigt, dann muss es irgendwo auch nach unten, weil sonst würden wir unten alle ersticken.
Ja, klar.
Okay?
Also das heißt, es gibt immer, du hast dann Aufwind und einen Abwind.
Mhm.
Und so Downbursts. Und die sind auch sehr heftig. Und das ist brutal fürs Flugzeug. Also das kommt da in den Aufwind und dann geht es da schon runter.
Mhm.
Also da hat es mal einen schweren Unfall gegeben in New York, wo das Flugzeug gerade im Starten war, noch geringe Höhe hatte. Das Flugzeug ist nach oben gerissen worden im Gewitter, der hat gegensteuert und dann ist ein Abwind gekommen und hat es unten aufgeschlagen.
Sind das die Luftlöcher, wo man dann sagt, dass man so absackt? Ja,
das sind
das ist so gruselig, das habe ich auch schon mal erlebt.
Das sind die Luftlöcher, wenn du quasi...
Ins Kleine und Große, aber das ist der
Also wenn du quasi aus diesem Aufwindschlauch plötzlich rauskommst, ist es wie ein Loch.
Mhm.
Wenn dann vielleicht den Aufwind und dann Abwind hast, dann ist es wirklich ein Loch.
Oh Gott. Da wird's mir gerade ganz...
Schwerelosigkeit.
Das sind Sachen, die kriegen wir schon in den Griff.
Mhm.
Ja, also das müssen wir einfach in den Griff kriegen. Genauso kriegen wir das, was jetzt da... wir sind da eh relativ, also wir haben, ich weiß nicht, wie es in Deutschland gelaufen ist, aber bei uns haben wir mobile Alu-Wände, also es läuft wirklich gut. Die haben zum Beispiel, wie man gewusst hat, in Deutschland war die Hochwasserwelle, das ist zum Beispiel Hydrologie, ist ja total spannend. Ja. Du siehst, das ist in Deutschland am Donau die Hochwasserwelle und die Modelle können genau ausrechnen, das dauert jetzt 12 Stunden, dann ist es in Linz.
Ach krass.
Und die Feuerwehr rennt schon hin und fängt an, diese Alu-Wände aufzustellen. Das haben sie auch gemacht. Cool. Und die sind dann, was weiß ich, da waren sicher noch 2 Meter Reserve, aber unten ist das Wasser schon ein bisschen drüber und man konnte die Stadt halt schützen. Und also das sind einfach Sachen, die man machen muss.
Ja,
wobei, das sind Sachen, die sich wirklich rentieren. Ja?
Da sind wir jetzt eh schon beim nächsten Thema.
Ja, genau.
Bei was der können Anpassung. Wir machen? Können wir uns technisch so weit vorbereiten, dass wir das alles in den Griff bekommen? Oder gibt es irgendwo Grenzen? Und,
ja. Also im Moment, das, was wir jetzt erleben, das kostet richtig Geld. Mhm. Das kostet richtig Geld. Mhm. Aber wir können und müssen es machen.
Ja.
Also es kann natürlich am Ende irgendwann einmal, ich weiß nicht, wie schlimm es wird. Ja? Also wenn wir jetzt auch mit Schwierigkeiten mit den Wäldern haben, Borkenkäfer und so, und der Hang ist nicht mehr gesichert.
Ja.
Was war das? Ich meine, das, was du schon geschildert hast, da in Kärnten, diese Mutter, die mit 4 Kindern spazieren geht. Und das war kein steiles Waldstück.
Das war in Graz, glaube ich, in der Steiermark, in einem Wald und 4 Kinder und eines ist leider gestorben.
Ja. Ja. Scheiße. Also, und das war ganz traurig. Zwei ihrer Kinder und 2 Freunde oder so. Das ist jetzt nicht so ganz steiles Gelände gewesen, was ich da gesehen habe auf der Aufnahme. Das ist einfach halt ein komplett durchnässter kleiner Hang und der kommt irgendwann ins Rutschen.
Mhm.
Und das heißt, im Extremfall werden wir natürlich da entweder verbauen, das kostet halt richtig viel, oder absiedeln. Das wird uns passieren. Also zum Beispiel, wir haben jetzt schon, es gibt in Oberösterreich das Everdinger Becken, da geht es zu der Donau, Everdinger Becken, da hat man schon gewisse Teile, so ein Gehöft und wo man so einen kleineren Weiler mit wenigen Häusern und vielleicht so 100 Leute oder so maximal hat man schon abgesiedelt.
Ja.
Ja.
Weil man gewusst hat, das kommt immer wieder, also wegen 200 Leuten den Damm, das geht das wirtschaftlich nicht aus.
Ja, genau. Ja.
Also wir kommen da rein, dass wir müssen das machen oder absiedeln. Das sind die beiden Möglichkeiten, die wir haben.
Ich erinnere mich da
aber
sehr
es ist
gut.
Handelbar. Ja.
Ja. Also als ich noch in Linz gewohnt habe zum Studieren, habe ich das eben mitbekommen,
was
wie das erste
studiert?
Architektur. Universität Linz, ja.
Ja, cool. Ah, dann hast du es mitgekriegt, oder was? Oder?
Ja, genau. Ja. Ich war da dabei, weil das war ganz lustig. Genau, du darfst übrigens mal was zu essen nehmen.
Ja, ja. Ja, wir sitzen da schon ewig
genau,
vor
wir schauen
dem
es die ganze
Frühstück
Zeit an, es ist so spannend. Da kommt man nicht zum Essen.
Ja, schaut super aus.
Ich rede jetzt einfach mal, dann kannst du mal hier zupacken.
Ja, erzähl du mal.
Genau, also ich habe in Linz studiert und da haben wir gerade ein Projekt gehabt, ein Semesterprojekt. In Everding, spannenderweise, weil da gab es ein
Everding,
großes Fest.
Ja, cool.
Genau. Da gab es ein Festival, Everding Umgraben hieß das, also irgendwie so Neudenken. Und das war echt interessant, weil das Thema einfach so gut dann zu dieser Situation plötzlich gepasst hat, weil halt alles überschwemmt war. Das Everdinger Becken war komplett überschwemmt.
Mhm.
Also du hast nicht mehr gesehen, wo hört die Donau an, wo fängt eigentlich Land an. Und wir waren da locker lustig auf dem Festival. Und um uns rum war eigentlich, Land unter. Und da hat es mit dem Umgraben super dazu gepasst, weil es war halt alles matschig. Also du bist mit Gummistiefeln da angereist zum Festival. Und es war ganz interessant, weil dann Leute, also wir haben dann gehört, da wohnen Leute in dieser Gegend. Und dann als ArchitektInnen schaut man sich natürlich gleich ein Kataster an, also den Plan, Städteplan, Raumplan, wo ist denn welches Gebiet? Und da, wo die Leute gesiedelt haben, wie du gesagt hast, ist das Gebiet für 100-jähriges Hochwasser. Und man hat ihnen gesagt, du kannst da wohnen, passt weil es kommt ja nur alle 100 Jahre eigentlich das Hochwasser. Es kommt, du weißt Bescheid, aber mach halt einfach deinen Keller so, dass da nichts kaputt gehen kann, dann kann man das wieder gescheit ausräumen.
Mhm.
Jetzt haben die aber halt irgendwie alle damit gerechnet, das kommt ja nur alle 100 Jahre, ist ja wurscht. Und wenn was passiert, zahlt ja die Versicherung. Ich will jetzt nicht fies sein, aber man denkt natürlich logischerweise so und haben da unten Sauna reingebaut und was man halt so macht in seinem Keller. Ne?
Ja.
Jetzt war das alles zerstört.
Ja, klar.
Und die haben geschimpft. Ja, der Bürgermeister hat uns doch erlaubt, da zu siedeln. Und das war halt günstiger. Natürlich machen wir das. Man kann sich ja sonst kein Einfamilienhaus mehr leisten. Ja, jetzt ist es halt nicht mehr alle 100 Jahre. Zack.
Mhm.
Muss man absiedeln.
Da frage ich mich halt, ob das überall ankommt bei den Behörden und so weiter. Wenn eine Versicherung das dann, klar, wenn eine Versicherung wahrscheinlich schon, weil die müssen das bezahlen.
Ja.
Das dann häufiger vorkommt. Ja?
Wir haben in Österreich ein Versicherungsproblem.
Mhm. Okay.
Dass wir so, man sagt, glaube ich, Putzfetzenversicherung, also Und du, bei einem Hochwasser kriegt man in Österreich so im Schnitt zwischen, glaube ich, 2.000 bis maximal 5.000 Euro.
Da ist die Sauna nicht drin.
Und das ist, wenn du natürlich einen Sauna im Keller hast mit Sauna und allem Möglichen da drin, ist das, können das sofort 100.000 sein.
Ja, ja, eben.
Alles zusammen. Und ein Grund ist immer da, sind wir da nicht gut versichert. Es läuft jetzt immer so, dass du kriegst sozusagen, das kriegst du einmal fix und da kommt die Landeshauptfrau oder der Landeshauptmann, streicht über den Kopf. Und sagt, wir haben ja zum Glück eine Katastrophensicherung. Also das geht immer über, also du bist quasi wie ein Bittsteller im Moment. Also du musst halt hoffen, dass da dass die Politik dir dann eh was gibt aus dem Katastrophenfonds.
Ja.
Und das im Grunde nicht wirklich eine gute, also das Ganze wird wahrscheinlich kippen, weil wir haben immer mehr, wir haben auch diese Hanghochwässer, die es früher nicht so gab. Also dass einfach ein starker Regen runterbricht und dann einfach das Regen vom Hang runterkommt. Das war früher nicht so, das ist viel seltener vorkommen, das neben diese Starkregen. Und dann hast du das Wasser, du hast keine Moore, du hast keinen überschwemmenen Bach und du hast keinen Bach, der überläuft. Und du hast aber trotzdem das Wasser im Keller drin, im Saunakeller oder was auch immer.
Also und da sind dann teilweise sind diese Dinge gar nicht versichert, weil sie dann
naja,
so ausgenommen sind.
Naja, die sind da und dann kriegst du 5.000 Euro oder 3.000. Ja, aber dein Schaden ist viel größer. Und das ist das Problem, was wir im Moment haben. Und das war früher eine Kleinigkeit und jetzt dadurch, dass es wirklich, also wenn du gefragt hast wegen Statistiken, geh zu einer Versicherung, nimm dir eine Versicherung deines Vertrauens, deine Haushaltsversicherung, die können dir das alles ganz genau erklären.
Ja,
die zeigen dir, wie diese Schadensfälle zugenommen haben.
Die müssen sie am besten wissen, weil die, die sind ja live dabei sozusagen. Ja.
Die tun ja nichts anderes als abschätzen, weil die müssen ja ihre Versicherungspolizen sozusagen danach abschätzen. Also die haben ja ganze Abteilungen, die versuchen auszurechnen, was ist eigentlich möglich.
Ich habe dann auch schon gehört, bei der Versicherung gibt es dann auch Unterschiede. Ist das ein Hochwasser oder eine Überschwemmung? Wobei ich jetzt gar nicht sagen könnte, was da genau der Unterschied ist.
Ich denke auch nicht.
Und dann manchmal zahlen sie, manchmal nicht. Also das ist dann wirklich, dann gibt es so viele Ausnahmen. Und dann, wie du sagst, recht wenig Geld.
Ich glaub, Hochwasser und Überschwemmung ist wahrscheinlich wirklich das, was ich vorhin gesagt habe. Der Hochwasser, dass eben der Bach plötzlich kommt, ganz hoch ist und dann bei dir reingeht oder die Donau oder was auch immer. Und die Überschwemmung ist, wenn es eigentlich einfach irgendwo herkommt. Vielleicht ist das so. Es könnte in die Richtung gehen. Aber da müssen wir jetzt, ich bin nicht von keiner Versicherung.
Genau, da war das Beispiel, dass es vom Grundwasser herkommt, dass es reindrückt in den Keller oder solche Dinge. Und dann,
Ist das dann Hochwasser oder ist das Überschwemmung?
Ich weiß es nicht, aber es gibt dann so Ausnahmen bei einer Versicherung, dass sie dann nicht zahlen. Also da muss man dann wirklich aufpassen. Und da gibt es wahrscheinlich in Zukunft schon sehr viel noch Stolpersteine und Probleme. Auch, es wird teurer und
ja. Aber das ist ja auch genau die Frage. Wenn dann jetzt sich ein, jetzt komme ich wieder nach Deutschland, Entschuldigung, einfach weil das hat mich so fertig gemacht, dass der Markus Söder dann halt auch noch die Hochwasserpolitik in Bayern verteidigt. Also die haben jahrelang einfach am Hochwasserschutz gespart und er sagt dann einfach in den Medien, ein paar Polder mehr hätten jetzt die Situation auch nicht anders gemacht. Und davor hat der Aiwanger, auch Politiker in Bayern, immer gesagt, die Anpassungen sind eh zu teuer und die sind jetzt sowieso noch nicht nötig. Wir sind noch nicht an dem Punkt. Und da frage ich mich dann halt auch, stimmt das? Können wir noch warten? Können wir noch ein bisschen sparen? Und können wir das jetzt noch einfach so aus dem Katastrophenfonds dann immer zahlen, dass die Leute halt zumindest ihr Geld wieder kriegen? Oder wäre es nicht intelligent, jetzt schon vorzusorgen, weil wir gewisse Dinge schon wissen?
Es wäre intelligent, vor 20 Jahren vorzusorgen. Also man muss wissen, dass Hochwasserschutz ein Generationenproblem ist. Also das dauert, wenn du dir aber echt, wenn du sowas wie einen Rhein oder so, oder Donau, wenn du da irgendwo Schutz machst, da hast du Vorlaufzeiten, das dauert oft. Jetzt in Vorarlberg am Alpenrhein mit der Schweiz zusammen läuft der Geschichte, also das wird ja verbessert. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Sicher 10 Jahre, bis das umgesetzt ist. Mhm. Also das sind so Generationenprojekte.
Ja.
Das musst du jetzt, und das hätte man machen können. Und vielleicht hat man es wirklich verschlafen, weil ich weiß es nur aus Österreich, aus der Wachau zum Beispiel, da hat man aufgrund des Hochwassers 2002 ist man plötzlich aufgewacht und hat dann diese Aluverbauten zum Beispiel in der Wachau gemacht. Mhm. Und schon 2013, glaube ich, war das Hochwasser, haben sich diese Millionen x-fach, also Faktor 10, geschätzt.
Mhm.
Faktor 10. Also die haben so viele Millionen gekostet und die Schäden, die gewesen wären, das waren, ich sag, die Aluwände sind 2-3 Meter hoch und da war die Donau dann wirklich 3 Zentimeter unter dieser Grenze. Und das hat immer wieder ein bisschen was rübergeschwappt. Also sie ist,
Wahnsinn.
Die sind um Passau ist geschwommen. Passau, die große Katastrophe, das war genau damals. Ja. Und da hatten die in der Wachau schon, weil diese Hochwasserwelle, die pflanzt sie dann, das, diese Hochwasserwelle pflanzt sich nach Osten fort, die landet irgendwann im Schwarzen Meer. Ja. Und die ist natürlich auch in die Wachau gekommen. Mhm. Und dort war man eben vorbereitet. Und das ist, glaube ich, ich kann das Deutschland nicht, ich weiß nicht, was da abgeht. Und das hat auch orografisch andere Geschichten und so. Das sind andere Sachen zu bewerkstelligen. Und vielleicht auch ist das dann auch aufwendiger. Das weiß ich nicht, aber ich bin mir sicher, dass die jetzt wissen, dass sie was tun müssen wahrscheinlich.
Also das war 2002 in Passau, das war ein Jahrhunderthochwasser, oder?
Nein,
oder
2002 war die Überschwemmung in Kamptal, das war die größte Hochwasserkatastrophe, die wir hatten in Österreich. Ja. Also war nicht nur Österreich, es war auch Tschechien und so auch in Ostdeutschland und so. Also extrem, das war bis heute, ich weiß nicht wie viele Milliarden Euro, aber das war die teuerste Katastrophe Österreichs, die am meisten Geld kostet. Damals gab es das Problem 2002, das ist total interessant, so eine kleine Treppenwitz der Geschichte, dass die Vorhersagemodelle waren von Regenmengen immer eher schlecht. Ja? Und da haben die Modelle gezeigt, da kommt ganz viel Regen, Und die Hydrologen, die haben ihr eigenes Modell gerechnet und das Wettermodell und das hydrologische Modell war nicht gekoppelt, weil es ja oft nicht gestimmt hat. Mhm. Aha. Und dann hat es aber genau gestimmt und dann ist es zu schwersten Überschwemmungen gekommen. Und dann hat man gesagt, Mist, wir müssen das jetzt endlich machen, wir müssen die Modelle kuppeln. Und erst aufgrund von dieser Katastrophe, die sehr, sehr teuer war, hat man mal rein rechnerisch das Klimamodell, also das Wetter, das Regenmodell, also die Niederschläge aus dem Europäischen Wetterzentrum oder wo auch her, immer gekoppelt mit dem vor Ort hydrologischen Modell. Und jetzt ist man da jetzt auf einem viel sicheren von der Prognose. Also das war ein Auslöser. Das war der eine Auslöser, dass man mal geschaut hat von wissenschaftlicher Seite, dass man das jetzt endlich verbindet. Und der zweite war, dass man eben gesagt hat, wir brauchen da so diese mobilen, das sind so Aluwände. Also das ist einfach Betonmauer. Mhm. Und wenn dann, die ist relativ unauffällig, der Wachau entlang, die ist relativ unauffällig. Mhm. Aber wenn die eine Hochwasserprognose kriegen, die sagen, Achtung, es kommt in 7 Stunden kommt eine Hochwasserwelle von Passau her. Ja. Es dauert ein bisschen länger von Passau, ist wurscht, glaube ich. Aber auf jeden Fall von Passau her, dann geht die Feuerwehr her, die haben dann auf diesen Mauern, sind überall die können dann sofort die Steher reinschrauben und dort werden dann ist alles Alu, damit es leicht ist und schnell. Mhm. Also die schaffen das, die bauen das auf, ich sage Zeit, 2 Stunden, 3 Stunden, 5 Stunden. Also die sind sehr, sehr schnell, bauen die das auf und dann super. Ist plötzlich quasi die Verbauung 3 Meter höher. Mhm. Und das bringt natürlich extrem viel.
Genial,
auf jeden Fall, ja. Wahnsinn.
Ja. Aber das ist jetzt auch in Linz und da hat man, ich habe den Verdacht, aber das muss überhaupt nicht stimmen. Ich glaube, dass wir, weil wir immer in den Alpen schon leben, von Naturgefahren sensibler sind. Mm. Also wir wissen einfach, so ein Hang, so schöne Chance, der kann auch runterkommen.
Ja.
Ja, und wenn es eine Lawine ist im Winter, irgendwas kann da runterkommen.
Stimmt, ja.
Und das, vielleicht haben wir da mehr, sind wir da und deswegen, auf jeden Fall, das hat, muss man sagen, das hat politisch funktioniert. Mhm. Aber es ist noch nicht das Ende. Also es läuft weiter und wir, also wie gesagt, es ist wirklich kein Problem. Wir müssen nicht sterben. Wir sind in der reichen Hälfte der Welt und haben das Geld, wir haben den Wohlstand und das Geld um diese Schutzbauten. Das treibt auch die Wirtschaft wieder an, da ist wieder Arbeit da. Also wir haben das Geld, um diese Verbauungen zu machen. Mhm. Aber wir werden es tun müssen.
Und wir müssen es halt jetzt tun, damit es günstiger ist als
und
nachher.
Da reden wir jetzt von den nächsten 30 Jahren, die vorhersehbar sind. Wir wissen ja nicht, wo landen wir mit dem Klima. Das entscheidet sich ja im Gehen, insofern, als wir nicht wissen, wie viel CO2 wir wirklich rausstoßen werden in den nächsten 30 Jahren. Ja. Aber die Entwicklung der nächsten 30 Jahre ist mehr oder weniger determiniert. Mhm. Und da wissen wir genau, wo es hingeht. Also auf das kann man sich verlassen, Herr Söder. Mhm. Lieber, Sie können sich darauf verlassen. Fragen Sie die Kollegen vom DWD, die sagen Ihnen ganz genau. Vom Deutschen Wetterdienst ganz genau, was in den nächsten 30 Jahren zu erwarten ist.
Und man könnte nicht sagen, ist das nächstes Jahr wieder Unwetter oder ist es nächstes Jahr die Dürre? Oder, also das kann sich ja abwechseln und das kann sich ja weltweit verschieben. Die Wetterlage, oder?
Denke ich. Ja. Aber wir haben das ist total spannend. Wir haben jetzt, während wir hier die Schafskälte, diese Wetterlage, die wir jetzt haben, ist ja die Schafskälte. Mhm. Das ist sowas wie der europäische Sommermonsun quasi. Hat man, ja, das ist, wenn im Frühling, wenn's im Frühling die Sonne scheint, dann erwärmt sich das Meer und das Land, nur das Meer viel schneller. Deswegen gibt es Land- und Seewind. Ja. Das, nur das Wasser, die Erde viel schneller. Mhm. Ja, der Festland viel schneller. Das heißt, der Festland wird heiß und irgendwann saugt es dann wieder. Monsun saugt ja auch der warme Kontinent die Luft vom Meer an.
Ah.
Und dann hast du, aber die Luft ist oft noch kühl, sie ist aber feucht. Jetzt haben wir jetzt die Situation und das ist dann die Schafskälte. Die Schafskälte ist so typischerweise Anfang Juni. Es ist punktgenau da. Deswegen Schafskälte, weil man früher sozusagen vor allem mit den Mutterschafen, mit dem Scheren abgewartet hat, bis diese Kälte vorbei ist, weil es oft noch sehr empfindlich war und was die, die brauchen ihre Kraft für die
kalt.
Jungen.
Ah, dass Schafen nicht kalt ist. Ja,
dass man gesagt hat, wenn die durch ist, dann können wir gefahrlos, dann kann nichts mehr passieren. Und die ist eine sogenannte Singularität, kommt regelmäßig. Also die kommt im Schnitt, was weiß ich, alle 2 Jahre oder so kannst du mit der mehr oder stark rechnen. Mhm. Und die ist jetzt voll da. Aber sie ist deswegen anders als früher und deswegen ist der Klimawandel, um das vom Anfang an aufzulösen, die Luft ist wärmer, früher war die Schafskälte noch kälter, sie ist wärmer und sie ist viel feuchter, weil sie warm ist, kann sie nicht feuchter. Der Atlantik ist er so warm wie noch nie. Der Atlantik ist seit einem Jahr so warm wie seit 70 Jahren, seit man das messen, noch nie. Der ist total warm und man versteht doch gar nicht, wieso er so warm ist, aber er ist total warm. Das heißt, die Luft kann sich extrem leicht vom Atlantik her sättigen. Und das merkt man, das ist der Regen. Und wir haben jetzt ein Westwetter, es kommt ein Tief nach dem anderen. Mhm. Und das hat halt mehr Regen als früher.
Krass.
Und das ist der Unterschied.
Das ist der Unterschied.
Es ist im Grunde ein ganz ähnliches Wetter wie früher, nur es ist ein bisschen wärmer. Mhm. Dadurch kann die Luft mehr Wasser aufnehmen. Der Ozean gibt es auch sehr gerne ab und fertig.
Mhm.
Und es ist keine Rocket Science. Es ist ganz banal.
Ganz logisch eigentlich.
Und darum eben, wenn er sagt, jetzt ist der Klimawandel abgesagt, weil es ist nicht trocken. Nein, es ist genau
der Klimawandel.
Er ist quasi janusköpfig. Der Janus ist der Gott mit den zwei Gesichtern. Mhm. Und der Klimawandel hat das eine Gesicht, ist die Dürre, und das andere Gesicht ist Überschwemmung und schwere Gewitter.
Und gerade in der Mischung ist es natürlich umso tragischer, wenn ich vorher Dürre hatte und der Boden trocken ist.
Ja.
Und dann kippe ich massiv Wasser drauf, ist der überfordert und kann gar nichts machen.
Er kann im ersten Moment, es gibt so einen Effekt, also wenn auf dem trockenen Boden ganz das rauf, da geht praktisch alles, rinnt ab.
Kennt man vom Blumentopf, wenn man mal wieder vergessen hat, zu Hause zu gießen, was mir nicht selten passiert.
Stimmt, leider. Da muss man zuerst ein bisschen wenig.
Ja. Dass er
das braucht auch der Boden, der muss sozusagen angefeuchtet werden, damit es die Kapillarwirkung oder was auch immer, damit es gescheit runtergeht. Ja, das stimmt, den Effekt kennt man. Und es wird auch, und nur weil es jetzt schlecht ist, ist die Trockenheit im Sommer nicht abgesagt.
Mhm.
Mhm. Das hängt jetzt von der Wetterlage ab. Übrigens gibt es einen coolen jetzt, da gilt es jetzt den 7-Schläfertag abzuwarten, 27. Juni. Mhm. Also es sollte sich in den nächsten 1-2 Wochen Hochdruckwetter einsetzen. Wenn das passiert, also ein stabiles Wetter wieder, dann könnte sein, dass der Sommer zum Beispiel schön ist und dann wird es so schnell trocken, so schnell kann es gar nicht schauen, weil wenn er heiß ist.
Okay. Mhm.
Weil der Sommer ja tendenziell heiß ist als früher, dann macht das trotz viel Wasser dann wieder trocken. Also das ist das Verrückte. Wir haben die Maschine einfach, es ist so ein bisschen, als würde man mit dem Auto im zweiten Gang fahren. Weißt du, so ein Zwischenbereich, wo man nicht weiß, soll ich schon im dritten schalten oder nicht?
Ja.
Es ist irgendwie ein bisschen zu viel. Die Maschine durch ist ein bisschen zu viel zum dritten Schalten, aber im zweiten bleiben ist unangenehm und der Motor ist schon laut. Also so sind wir irgendwo. Mhm. Und das ist eine gefährliche Situation.
Das ist krass. Ja, also ihr merkt, der Andreas hat einiges an Wissen und wir sind fast nicht zum Essen gekommen, weil es so spannend ist.
Sprachlos.
Und genau drum haben wir uns gedacht, wir laden ihn öfter ein, weil da gibt es so viele Themen, die man da abfrühstücken kann. Dass uns echt nicht fad werden wird wahrscheinlich.
Abfrühstücken.
Genau. Ja, wir sind ja gerade am Frühstücken hier. Schaltet sehr gerne nächstes Mal wieder rein. Wir können schon eine kleine Vorblende machen, was wir nächstes Mal besprechen werden. Martin?
Ja, und zwar geht es um die Klimageschichte. Weil man hört ja auch oft, früher war es doch auch schon wärmer und dann kommen solche Mythen von Grönland, warum das Grönland heißt. Das heißt eigentlich Grönland, weil es da früher kein Eis gab. Und,
Spoiler nicht zu viel.
Das stimmt zum Beispiel nicht so, aber
kleiner Spoiler.
Ja, ja. Cool.
So in die Richtung geht es
cool.
Und dann gehen wir weit, weit, weit zurück.
Zurück
also,
zu null.
Cool. Also
zurück
quasi das Paläoklima.
Die Urzeiten.
Paläoklima,
ja.
Dinosaurier.
Da, die hatten ja auch viel wärmer und viel CO2 und die hatten ja auch kein Problem damit, oder?
Ja, 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 cool. Nein, überhaupt nicht, außer ausgestorben.
Ja. Aber das war doch nicht wegen CO2. Oder zieht CO2 etwa Meteoriten an?
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Stimmt, das letzte Massensterben hat mit CO2 nichts zu tun gehabt.
Na, es wird eine super, super spannende
Dafür Zeitreise. Das Massensterben davor.
Oh Gott.
Ja. Aber das ist nicht spoilern, nicht spoilern.
Nein, nicht so viel spoilern. Also.
Genau, also freut euch drauf. Da wird es immer wieder was Schönes geben. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, besondere Mythen gehört habt, Fragen habt, bitte schickt sie uns, weil wir müssen da echt aufklären. Das ist ganz arg wichtig, dass wir das alle verstehen, dass wir da auch ganz unhysterisch, aber informiert an die Sache rangehen können, dass wir wissen, wie sieht's aus, was für Vorkehrungen müssen wir treffen. Mhm. Ist es dumm, wenn ich jetzt mir eine Mauer mache, die schaut, dass das Regenwasser nicht zu meinem Haus kommt? Ist die Investition sinnvoll oder nicht? Lauter so Zeug, ihr wisst schon. Ja? Also es ist wichtig, Bescheid zu wissen, um sich vorzubereiten und auch um argumentieren zu können. Am Stammtisch, in der Familie, im Büro,
im wherever. Internet.
Jetzt bin ich so gespannt. Ich bin so gespannt auf diesen quasi Anführungszeichen falschen Lachs. Er riecht wie, riecht wie Lachs.
Aha. Bin gespannt, was du sagst. Das ist von Vega Vita, der Lachs.
Hm? Karottenlachs, oder?
Hm? Er kann was.
Will keine Werbung machen, aber sehr gut.
Hm? Ich will Werbung machen, weil ich will Sponsoring. Habt ihr gehört? Hör damit.
Wahnsinnig gut.
Gell? Für mich war das ja früher beim Frühstück irgendwie so das. Also das war früher mein Frühstück. Nur halt nicht vegan. Ne? Also mit das, für alle, die jetzt nicht zuschauen, sondern nur zuhören, da liegt Käse, da liegt Lachs, da liegt Salami, das sind Cremeaufstriche. Mm. Das war mein Frühstück. Und als ich vegan geworden bin, war ich ganz schockiert, was soll ich jetzt machen? Aber inzwischen, wenn ich Bock drauf habe.
Brauchen wir Vega Vita, um den Podcast zu finanzieren, dann möchte ich sagen, das ist wirklich saugut. Hm? Ja.
Das ist dumm.
Also ich hätte es nicht gedacht.
Gell?
Ja. Ich hätte es nicht gedacht.
Ja. Das hat alles, was ein Lachs für mich gebraucht hat, nur nicht das weirde Fischige, sondern die ganzen guten Sachen davon hat es.
Mhm.
Ja. Das ist geil. Das ist einfach geil. Und die Salami auch.
Auch die Konsistenz.
Hast du die schon probiert?
Mach ich jetzt gleich.
Die ist von Billy Green. Auch, also.
Woher kommt das?
Ich habe das jetzt alles im Sutterlöti gekauft.
Ich meine, ist das Billy Green, die Firma?
Billy Green, weiß gar nicht. Wer ist denn da dahinter? Oh Gott, das müssen wir recherchieren. Das schneiden wir raus.
Also ich bin begeistert von diesem Salami.
Gell?
Von diesem Lachs.
Ja,
Und jetzt von der Salami vielleicht auch.
Mhm, schauen wir mal.
Und das Brot ist übrigens sehr gut.
Mhm. Sutterlöti-Brot.
Ja.
Salami-Test. Mhm.
Sehr gut.
Kann auch was,
auch
gell?
Sehr gut.
Mhm.
Super.
Bin sehr zufrieden.
Seht ihr mal. Und der Andreas ist, glaube ich, kein linksgrün versiffter Öko-Hippie, der sich halt denkt, ja, es passt schon, ist recht, Hauptsache wir haben was, sondern kritischer Typ.
Ja, aber weil ich einfach schaue, dass ich wirklich das Fleisch und alles rauskriege und Wurst und sowieso rauskriege, probiere ich immer, ich bin immer bei diesem Regal mit den veganen Produkten, bin ich ständig am Probieren. Es ist ja nicht alles gut.
Ja,
absolut nicht. Aber jetzt, ich habe zum Beispiel eine andere Geschichte entdeckt, wo mir der Name entfallen ist. Also dort ist ein Lachs, der so auch schaut. Der ist total gut. Mhm. Den man auch anbraten kann.
Mhm.
Der ist so überraschend gut, das glaubst du gar nicht.
Von Revo?
Wahrscheinlich, ja.
Das gibt müsste Revo sein.
Aber es ist so ein ganzes Stück, weißt du? Das hat auch so eine Konsistenz, als würde so ein Fisch essen, so irgendwie faserig. Keine Ahnung, wie sie das hinkriegen. Mhm. Und das brätst du in der Pfanne an und das ist, und dann ein Reis oder was, das ist so gut.
Mhm.
Ich bin total überrascht. Also, und auf das suche ich ja, weil ich schon einfach beim Fleisch manche Geschmackserlebnisse schon toll sind.
Ja.
Und da muss ich wirklich, ich bin total begeistert von beiden. Mhm. Von beiden. Aber der Lachs hat es mir besonders angetan.
Ja, der ist echt super. Der ist super. Den Revo-Lachs haben wir ja auch immer gern. Das ist auch, also ja, mega Zeug.
Mhm. Cool.
Ja, und wer jetzt gerade komisch guckt, ja, es sind Ersatzprodukte. Aber Leute, es ist einfach wie Kuchen backen. Du zermatschst Pflanzensachen, du batschst sie zusammen und dann hast du ein Produkt. Wenn das bei Kuchen okay ist, dann Entschuldigung, ist das auch bei solchen Sachen okay.
Du, klar muss man schauen, was ist dann drin, was wird gemacht. Ist es zu sehr verarbeitet? Das muss man schauen.
Muss man aber beim Kuchen aber
nur,
auch.
Nur weil diese Gefahr besteht, das nicht zu machen, das ist nicht gescheit. Ne?
Genau.
Man muss halt gut machen.
Genau. Und draufschauen hinten, steht eh drauf, nichts Gruseliges drin, essen, fertig.
Ja.
Und oft macht es einfach nur das Gewürz aus, dass das gut gewürzt ist. Also gerade bei der Salami oder bei den anderen Dingen, die sind einfach teilweise richtig, richtig gut gewürzt. Und da gab es ja früher schon Rezepte, dass man sich selber so eine Salami macht mit Seitan oder mit verschiedenen Zutaten, die sehr natürlich sind. Ja.
Ja.
Kann man sich auch selber sowas machen, wenn man das
im
Supermarkt nicht ganz traut oder was?
Selber backen.
Und wichtig, Teller aufessen, weil dann wird das Wetter gut. Vielleicht trifft es auch aufs Klima zu, weiß ich nicht.
Genau.
Muss ich mir überlegen.
Genau.
Pflanzlich essen, dann wird's Klima gut.
Ja, so sieht's aus. Ganz genau. Sehr schön. Ja gut, ihr Lieben, dann hören wir uns bald wieder. Mit dem Andreas wahrscheinlich in ein paar Folgen später nochmal. Aber genau, bleibt dran. Es bleibt wie immer spannend.
Ich freue mich schon.
Wir freuen uns auch.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.